Weißt du, was ich sogar mache häufig? Also ich bin ja To-Do-Listen-Fan.
Ich weiß, was du machst. Du machst To-Do-Liste erstellen, schreibst das auf einer To-Do-Liste und streichst es direkt durch, damit du schon was durchgestrichen hast.
Ja, weil ich schon erledigt habe und dann muss ich, ich mache das jetzt noch, wenn ich zum Beispiel sage, ich muss noch 5 Mails beantworten, dann habe ich die beantwortet, dann schreibe ich meine To-Do-Liste für den Tag und dann schreibe ich Mail beantwortet und dann schreibe ich es direkt durch.
Stark.
Kochen und Kohle aus dem Leben erfolgreicher Foodblogger. Mit spannenden Hintergrundgeschichten, interessanten Foodfacts und Erfahrungen aus der Selbstständigkeit als Content Creator mit Jasmin und Daniel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kochen und Kohle mit Daniel von Fitalian Cook und mir, Jasmin von 15-Minuten-Rezepte. Wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mit einem spannenden Thema, was wir jedes Mal sagen, dass es ein spannendes Thema ist. Aber ich glaube, es ist ein Traum, den viele im selbstständigen Food Creator, ich weiß nicht, generell vielleicht in dem Bereich haben, eigene Produkte rauszubringen. Etwas, was du selber geschaffen hast, wo du stolz drauf bist, wo du den Prozess mitverfolgen konntest und bis es zu diesem kleinen, wunderschönen Produkt kommt, was später mit so einem kleinen Heiligenschein da steht und verkauft wird. Es ist manchmal doch ein bisschen schmerzhafter und steiniger Weg. Und wir nehmen euch heute so ein bisschen mit in die Hintergründe. Was sind da noch für Gedankengänge da? Was braucht es alles? Welche Überlegungen finden statt, bis so ein eigenes Produkt rausgebracht wird? Daniel, du hast ein Gewürz rausgebracht in Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner. Darüber werden wir sprechen. Ich habe ein eigenes Buch entworfen, also im Eigenverlag, aber auch, und das war der größere Aufwand, eine Rezeptkarten und eine Box dazu gestalten lassen von einem Design. Und da sind so viele Tausende an Gedanken und bei mir, muss ich sagen, Weinanfälle. ich weiß nicht, hast du geweint bei deinem Prozess, das Gewürz zu gestalten?
Vor Freude vielleicht. Erstmal Hallo auch von mir, um genau diese Weinanfälle vielleicht auch für den Hörer zu vermeiden bei der Konzeption von den eigenen Produkten, machen wir heute diese Folge, denn es gibt, wie du gesagt hast, viele, viele kleine Hürden, die man nehmen muss, von der Idee bis hin zur tatsächlichen Auslieferung der eigenen Produkte. Und welche das sind, da sprechen wir jetzt einfach mal drüber. Und du hast ja gerade schon angeteasert, wir haben beide schon Erfahrungen in dem Bereich, aber auch unterschiedlichsten Wege, ob mit einem Partner zusammen oder komplett eigenständig oder wie wir vorgehen würden, wenn wir jetzt komplett mal 100% geben wollen, wenn wir von der Idee bis hin zur Auslieferung ein neues Produkt entwickeln würden, wie wir das machen würden. Da sprechen wir heute drüber. Und ich sage erstmal, wie es bei mir war. Du hast es ja gerade angesprochen. Ich habe mein eigenes Produkt, mein Gewürz, heißt der Italiener, bin ich auch sehr stolz drauf. Und nein, ich habe nicht geweint, sondern ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, denn dann war es war ein unfassbar angenehmer Prozess mit meinem Kooperationspartner, das muss ich hier auch nochmal betonen. Ich habe die damals selber angeschrieben, ob wir nicht was selber rausbringen wollen, dann hat das in dem Moment nicht gepasst und dann kamen die nochmal auf mich zu und haben gesagt, jetzt würde es gerade passen, wollen wir das nicht angehen. Alles klar, mal gemacht. Und dann ging es erstmal darum, was sollen wir denn überhaupt machen? Und dann hatte ich schon eine Idee, ich hätte nämlich gerne ein Produkt oder ein Gewürz, was es so noch nicht gab. Mit einem Fokus auf, ich sag mal, viel Tomatenpulver drin, was ja ein natürlicher Geschmacksverstärker ist, weil ich ja sehr viel mit Tomaten auch koche, mit Tomatensoßen, was einfach nochmal so ein bisschen Italien mit in die Küche bringt. Weil Italiener kochen ja mit sonnengereiften Tomaten, die aus Italien kommen. Das ist ja ein ganz anderer Geschmack, als du das mit deutschen Tomaten hier erreichen kannst oder auch mit holländischen oder sonst was.
Oder mit chinesischen zum Beispiel.
Genau. Ja, es kommen ja auch viele Tomaten aus China.
Also man muss bei Dosentomaten und bei Tomatenmark unglaublich aufpassen. Da muss die Bezeichnung muss
Tomaten aus Italien.
Genau, das muss draufstehen, weil wenn das nur irgendwie Italien irgendwo steht, heißt das noch lange nicht, dass die Tomaten aus Italien sind.
Genau, können ja aus China verschifft worden und in Italien abgepackt.
Und ohne Mist, Leute, kauft Tomaten aus Italien.
Es ist ein
krasser Unterschied. Ja. Man glaubt das nicht, aber ich war ja bei einigen Verkostungen dabei und du kannst das Tomatenmark, die Polpa und so essen und es schmeckt nach Tomate. Also es ist unzubereitet. Ich dachte erst so, das kann ich nicht essen und es schmeckt.
Ja, es ist ein Riesenunterschied. Ja, und da war mir halt wichtig, dass ich ein Produkt mache, was eine Art Allrounder ist und einfach das Essen leckerer macht.
Ja. Ne?
So, und dann habe ich das meinem Partner mitgeteilt, habe gesagt, was ich mir da ungefähr vorstelle, was da so drin sein sollte. Und dann ging es schon ans Mischen. Dann haben die mir einen Prototypen geschickt, da habe ich gesagt, ja, da hätte ich noch gerne ein bisschen bisschen weniger Zucker drin, ein bisschen mehr Tomate, ein bisschen mehr von dem Kraut. Und dann gab es letzten Endes, hatten wir nur 4 Prototypen und da haben wir uns doch für den ersten entschieden.
Aber sag nochmal, du bist hingefahren oder ist das alles so?
Die haben mir das alles auf dem Postweg. Das ist ja ein relativ langer Weg bis nach Hamburg, ne? Da bin ich nicht jedes Mal hingefahren, sondern
ja, gut, aber man hätte ja auch so einen Tag einplanen können.
Hätte man das sicherlich.
Hätte man noch schön begleiten können.
Ja,
storytechnisch.
In dem Moment habe ich das noch nicht gemacht.
Ja, ja.
Also dann habe ich die
Prototypen. Ist ja auch manchmal nicht möglich, sagen wir es mal so. Es ist ja immer noch mal mehr Zeitaufwand, noch mal mehr.
Ich habe ja auch mit den Prototypen gekocht. Ne? Ja, das, ja. Ich habe die ja auch nicht nur so probiert, sondern ich habe damit auch gekocht, geschaut, wie verhält sich das jetzt in. Mhm. Ich habe einfach immer Nudeln mit Tomatensauce gekocht, weil das war so der, wo man den größten Unterschied schmecken konnte.
Ja, weil keine anderen Komponenten quasi da die verfälschen. Das ne?
Richtig. Und dann habe ich mich dann doch letzten Endes für die erste Variante entschieden, die beste war. Und dann ging es ans Design. Und da habe ich ganz, ganz viel mitentschieden. Also ich habe mich für den Namen stark gemacht, das war meine Idee. Dann, wie das designt ist, dass da mein Porträt mit drauf ist. Und auch der Spruch, der da drunter steht, für Pasta, Soßen und mehr. Der Partner wollte erst einen anderen Namen haben, weil die dachten, der Italiener sei zu stereotypisch.
Nee, ich glaube, man darf gerne mit Stereotypen bei sowas anarbeiten. Schön plakativ, damit man das auf Anhieb erfassen
weil
kann.
Weil ich habe denen halt gesagt, passt mal auf, Leute, wenn wir das der Italiener nennen, dann ist das in der Kommunikation eine 1 plus mit Sternchen. Weil jetzt kann ich sagen, ich mach noch ein bisschen vom Italiener dran. Oder der Italiener macht alles besser. Ein Italiener gehört in jede Küche. Ne? Das sind alles so catching Phrases, die du jetzt nutzen kannst, die man sonst nicht machen kann mit einem Pasta-Allrounder.
Ja, da bist du Vertriebler durch und durch. Du bist halt echt schon, ich finde, man merkt halt deinen Background auch, den du hast, dass du da schon über ganz viele Sachen dir Gedanken machst im Vorfeld. Weil es deine Routine ist, die mir jetzt vielleicht ein bisschen schwerer fallen würden.
Und dann
oder
war,
anderen.
Und dann war beim Design letzten Endes noch für mich wichtig, dass da mein Grün, ich habe ja auf meiner Webseite, habe ich ja so einen bestimmten Grünton, der mir gefällt. Mein Buch hat diesen Grünton auch. Und ich wollte, dass der sich auf dem Gewürz widerspiegelt. Und das hat er auch. Und den Rest haben wir 2, 3 Freigaberunden gedreht mit der Firma, weil die, wie gesagt, noch ein paar Bedenken hatten wegen des Namens und wegen des Designs. Aber letzten Endes habe ich alle meine Wünsche durchsetzen können. Und es hat sich gezeigt, nach 1,5 Monaten war das Produkt schon so erfolgreich, dass es ins Dauersortiment aufgenommen wurde und letzten Endes jetzt immer noch zum den Verkaufsschlagern zählt, kann man sagen. Also das war die Geschichte von meinem Gewürz. Ich würde sagen, jetzt erzähl du doch mal, wie bist du vorgegangen bei deinem ersten eigenen Produkt?
Bevor ich dir das erzähle, wollte ich nur einmal sagen, ich habe mich gegen eine Kooperation bis jetzt mit einer Firma entschieden. Ich hatte natürlich auch schon einige Anfragen, da ich einen eigenen Shop habe und ich dort in dem Zusammenhang es gut finde, wenn das alles gebündelt ist. Das heißt also, meine Community, die zum Beispiel ein Kochbuch von mir kaufen will und sagen würde, sie möchte mein Gewürz auch kaufen, kann das halt alles in einem Shop-System quasi haben. Und ich fand, das war, weil viele produzieren dann ja auch die Gewürze dann halt nach. Du kaufst ja dann nicht erstmal, weiß ich nicht, 10.000 Fläschchen, sondern du guckst halt, wie die Nachfrage ist dann. Und wenn das halt von denen verkauft wird, ist das halt einfacher, als mit der Logistik das hier hinzubringen. Dann gehst du wieder in Vorkasse, dann steht das Gewürz bei dir im Lager. Dann sind vielleicht nicht optimale Lagerungsbedingungen, weil das ja eigentlich ein Lager ist, wo halt Bücher und irgendwas anderes. Und deswegen habe ich mich bis jetzt gegen eine Kooperation mit einer großen Brand entschieden, weil ich halt diesen Shop habe. Mhm. Und überhaupt dazu gekommen ist es zu meinen eigenen Produkten, weil ich erstens das ausprobieren wollte, wie immer projektgetrieben und halt einfach zukünftig zu sagen, vielleicht ist der Shop dann halt auch größer als das, was es jetzt noch ist. Ich habe auch so 2, 3 Sachen, an denen ich jetzt arbeite, die halt noch nicht groß
sind. Du hast dann quasi schon ein Grundgerüst geschaffen, wo du später einfach nur Sachen ergänzen kannst.
Richtig.
Ja, macht Sinn.
Weil das ist halt, fand ich halt auch ein ganz schöner Kraftakt.
Also wie bist du denn da vorgegangen? Also du hast gesagt, du möchtest ein eigenes Produkt, die Rezeptkarten.
Genau, und das war das Problem. Ich bin irgendwie, und man geht immer, wenn man eigene Produkte hat, sehr stark von dem Produkt aus. Aber das Produkt zu designen und die Karten zu machen und diesen ganzen Prozess, das würde ich sagen, sind 20% des ganzen Arbeitsprozesses. Ja. Und das wird halt so romantisiert. Dann sagt man, ja, dann sitze ich da und dann suche ich die Farben aus und so. Ja, das ist auch. Aber das ist halt so viel drumherum. Es gibt sehr viele rechtliche Sachen zu berücksichtigen. Auch wenn du einen Shop online stellst, der muss natürlich hier in Deutschland sind wir sehr mit AGBs und Impressum und hier und da. Und da müssen halt rechtlich musst du halt abgesichert sein. Das heißt, du musst dich da halt auch mit Anwälten auseinandersetzen, die dir diese Rechtstexte halt irgendwo schreiben.
Bezahlen. Du musst auch einen Zahlungsanbieter wie PayPal bezahlen.
Du musst dich erstmal für ein Shopsystem entscheiden. Die größten sind ja WooCommerce und Shopify, so als würde ich jetzt sagen, die beiden größten, oder?
Wobei Shopify noch größer sein müsste, ne?
Richtig, aber das eine kannst du halt super in WordPress einbinden, das andere halt nicht so gut. Dann hast du halt diese Fragen, wo willst du es anbinden, wie willst du es halt, willst du es auf einen eigenen Server legen oder auf den Server, den du vielleicht eventuell schon bereits hast, was ist dann die Kollisionsmöglichkeiten zwischen den Servern, das sind halt so Überlegungen, dann brauchst du ja alleine auch eigene E-Mail-Adressen für den Support, für Kontaktaufnahme, dann geht's natürlich rüber zum Lager, find einen Logistiker, der...
Oder du machst es selbst, da ist natürlich auch die Möglichkeit.
Das war tatsächlich meine allererste Überlegung, zu sagen, ich miete Räumlichkeiten an und baue mir selber ein Lager auf und eine Verpackungsstraße und so. Und dann bin ich froh, dass ich es nicht getan habe.
Ich sehe das immer lustigerweise. Grüße gehen raus an Leon hier von Feed Me Daily.
Ja.
Der macht das nämlich selber. Ich sehe immer in seiner Story, wie der wie der seine Karten sortiert, alle auf den Tisch auslegt und die einzelnen Boxen packt und verpackt.
Hat was so Reizvolles, weil du halt das, was du halt versendest und an deine Follower rausschickst, die mir folgen, die meine Produkte kaufen,
cool,
finde ich sehr, sehr cute. Aber nach der Bestellmenge, die reingegangen ist, war ich froh, dass das nicht ich packen muss.
Man muss sich ja überlegen, wie schnell kannst du denn eine Box packen?
Genau, das waren nämlich die Effizienzüberlegungen. Wie viele Minuten? Ich habe dann wirklich überlegt, wie viele Minuten benötige ich, um die Karten zusammenzustellen, zu verpacken, eine Banderole drum zu machen, reinzutun in den Umschlag, nochmal in den Versandkarton. Das war ja auch so eine Krise, diesen Versandkarton, Daniel. Du kannst dir nicht vorstellen, ein Buch, relativ einfach, du brauchst einen Umschlag, etwas festeren, wie auch immer. Die Rezeptkarten, das war, ich sag's dir, die Krise, die ich bis jetzt hatte, ich will nicht sagen Krise meines Lebens, weil wir wollen nicht übertreiben, aber businessmäßig war das so eine Herausforderung.
Also Jasmin hat jede Woche Krisen, ich kann's bestätigen.
Aber das war eine schlimme, da warst du gar nicht, ich glaube, da habe ich mich auch gar nicht so doll mit dir ausgetauscht. Ich war auch echt voll in meinem Tunnel, es war so irgendwie die ganze Zeit nur da. Dann, okay, du kannst ja nicht irgendeinen Umkarton nehmen, weil diese Kiste, also das ist vorzustellen, das ist wie so ein kleiner Minischuhkarton jetzt. Ja, du weißt das,
ich weiß es,
ist schön für dich. Und da sind halt wie so Postkarten drin. Okay, da müssen ja noch mehr Platz in der Box sein für weitere Karten. Die müssen ja auch umkippen. Das heißt, es darf nicht zu straff gedingst sein. Wenn du die Karten aber einzeln reintust, fliegen sie dir rum, weil der Deckel eventuell abfliegt. Das heißt, da muss eine Banderole drum. Mhm. Jeder Arbeitsschritt kostet Geld und Zeit und ist aufwendig. Und das ist halt so krass. Und auch der Versandkarton. Du kannst ja nicht einfach einen Schuhkarton oder so einen größeren. Das muss ja halt passend sein. Dann musst du halt einen passend anfertigen lassen von einem anderen Unternehmen, das halt sich nämlich auf Versandverpackung spezialisiert hat. Also alleine das hat mich so viel Nerven gekostet.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Du musst ganz, ganz viele Gespräche führen und ganz viele Runden drehen, um dann letzten Endes wirklich ein finales Produkt und auch eine finale Liefer- und Leistungskette zu haben, die das auch wirklich versenden
kann. Aber weißt du, was das Krasse ist, ja, Daniel? Das Ding ist halt, du hast ja keine Kontakte.
Nee.
Es ist nicht mein Bereich. Ich kenne mich in diesem Bereich nicht aus. Ich kenne niemanden. Ich bin darauf angewiesen, mich so durchzufragen, von dem irgendwie mal einen Kontakt, dann anrufen.
Du machst immer so
weit, anrufen,
bis das nächste Problem kommt und dann gehst du das an.
Richtig. Ja? Und das, weißt du, warum ich dann halt manchmal verzweifelt bin, ist halt einfach, weil ich dachte, jetzt noch dieses Telefonat und ist durch. Und dann war dieses Telefonat und es war halt gar nichts durch.
Und
es
drei weitere Probleme.
Es haben sich drei weitere Probleme ergeben. Und es, weißt du, was halt das Krasse ist, halt diese Erwartungshaltung, du bist hier und du bist fast da, so vorm Ziel. Und dann merkst du so, das ist doch noch mal 40 Meter.
Du hast schon fast in die Wurst reingebissen, die mit der Angel vor dir hängt und dann wird die einfach nur weiter rausgefahren. Ja,
also dieses Gefühl war es halt. Es war halt, im Endeffekt ist das halt alles
machbar.
Man
will einfach die Wurst haben.
Ja, also man will halt einfach zu Ende sein. Ich weiß nicht, warum da jetzt so eine
Mettwurst. Kennst du nicht
Wurstmetapher?
Kennst du das nicht bei den Cartoons,
haben?
Ne, wenn da so einer geangelt wird? Da hängt so eine Wurst vorne und
da
der
hängt
Hund
eine
läuft.
Banane bei einem Esel. Nee.
Nein,
Banane
da ist eine Wurst und der Hund
Möhre
läuft.
Möhre bei einem Esel.
Eine Möhre bei einem Hasen.
Bei einem Esel.
Bei einem
Was denn für eine Hasen? Du reitest doch nicht auf dem Hasen.
Wenn du eine Maus bist?
Ich weiß nicht, wie wir jetzt dazu gekommen sind,
aber... Du hast dich immer Wurst aufgeregt, du regst dich immer bei Würste auf.
Ja, weil... Ja.
Eine richtig geile Mettwurst ist doch was Feines oder so eine luftgetrocknete, boah, herrlich. Ja, das wäre ein geiles eigenes Produkt, eine eigene Wurst, ey, boah. Aber da ist noch Lebensmittel, uiuiui, das ist ganz
genau, schwierig. Das ist halt nochmal was Krasses und da war halt auch bei mir zum Beispiel bei Gewürzen bis jetzt noch die Hürde, weil ich mich damit einfach null auseinandergesetzt habe. Mit diesen Lebensmitteln, also ich meine...
Da hast du noch ganz andere Vorschriften, ne?
Ja,
also,
ja.
Gerade wenn du so eine Gewürze machst, da gibt es ja auch Lagervorschriften und so, da musst du das bestimmte DIN-Normen. Und auch wenn du beispielsweise, ich weiß das, weil ich damals mal bei einem Gewürzhersteller zu Besuch war und der mich so ein bisschen rumgeführt hat, wenn du zum Beispiel auch biozertifiziert sein willst, dann brauchst du auch spezielle Lager, wo nur Bioware gelagert wird. Ne?
What?
Die ganze,
echt?
Ja, ja, die ganzen, die ganzen Zulieferer müssen auch eine Biozertifizierung haben, sonst wird das Produkt nicht biozertifiziert. Das ist richtig krass, ne? Also du darfst nicht in Berührung mit anderen Produkten kommen, sonst ist das Biozertifizierung.
Weil theoretisch die Chemie von dem einen Produkt auf das andere
rüber. Ja, was heißt Chemie? Aber dann ist es halt nicht mehr rein Bio, ne? Und deswegen hast du ja bei ganz vielen Gewürzen, wo nicht Bio vorne drauf steht, sondern dann sind nur einzelne Zutaten hinten Bio drin. Dann geht das aber, wenn du komplett Bio sein willst in deinen Produkten, ist super aufwendig. Nicht so einfach.
Und so welche Sachen kommen dann noch? Na, also an das habe ich mich erstmal noch gar nicht, ich glaube nicht, ich bin ja auch der Meinung, also meine Einstellung zum Leben generell ist, es gibt nichts, was ich nicht schaffen könnte, aber, warte mal, nicht schaffen? Es gibt nichts, was ich...
Das ist, es gibt nichts, was ich nicht schaffen kann.
Also ich glaube, dass ich alles schaffen kann, aber du musst halt die Zeit und die Muße haben, dich da auch reinzuarbeiten. Und manchmal ist es halt etwas, was dir leichter fällt. Manchmal ist es etwas, was dir schwerer fällt. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Schulzeit. Eine Freundin von mir hat sich die Vokabeln halt irgendwie nur mit dem linken Auge so durchgelesen und konnte das schon krass.
Das ist ein super Vergleich, wenn man so ein eigenes Produkt als eigenes Schuljahr ansieht. Dass man wirklich erst am Ende des Schuljahres es geschafft hat, das Produkt rauszubringen oder das Schuljahr abzuschließen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich, weil ich weiß, wie lange du an deiner Box gesessen hast. Es hat Ewigkeiten gedauert. Mein Gewürz ging ja ein bisschen schneller, weil ich da die Hilfe hatte von einem sehr, sehr guten Partner.
Du warst halt nur das Kreative und das ist halt auch cool. Das hat da so einen schönen Vorteil, weil du bist halt eigentlich nur dieser kreative Kopf, der da steht mit seiner Pasta, seinen Tomatensoßen und sagt, also Produkt A, finde ich, ist so ein bisschen zu salzig, Produkt B ist mir zu tomatig. Weißt du, das ist halt cute, aber du musst dich gar nicht mit der Logistik, mit Lagerung, wie sind wo, wie, welche Gewürze, sondern du hast nur gesagt, bitte mehr Oregano.
Also
und dann war es drin.
Genau,
so, ne?
Wir haben ja jetzt über unsere Erfahrungen gesprochen. Also wenn wir jetzt mit unseren bestehenden Produkten, wenn wir jetzt wirklich eigene Produkte rausbringen wollen würden, neue, die es so noch nicht gibt, dann wäre der erste Schritt erstmal, was wollen wir überhaupt für ein Produkt rausbringen? Ne, das ist ja, ich sag mal, die Ideenfindung muss ja immer der erste Schritt sein. Ne, und da kommt es ja immer darauf an, okay, was soll mein Produkt können? Entweder soll es ein Problem lösen, ne, irgendwie hier, ich kann gerade irgendwie, weiß ich nicht kochen. Hier hast du ein Kochbuch, um es ganz banal zu nennen. Ne? Oder ich möchte etwas schön anbraten. Hier hast du eine richtig geile Bratpfanne beispielsweise. Ne? Das ist eine Problemlösung. Oder etwas beispielsweise, dass du etwas Neues machst, was irgendwie so noch nicht da war, was wirklich so herausragend und für sich steht, dass es unbedingt gebraucht wird.
Ich weiß nicht, ich finde, es ist noch fast ein Schritt davor, ist die Überlegung. Also das weißt du sogar gar nicht. Ich hatte einmal die Idee, dass ich gerne einen Saisonkalender rausbringen möchte. Mhm. Na, also das kannst du ja schön machen und dass man halt wirklich sagt, in welcher Saison hat welches Gemüse, ist es auf dem Feld oder ist es Lagerware? Und das war, bevor ich irgendein Produkt hatte. Und ich war schon richtig tief in der Planung drin, bis ich gesagt habe, Jasmin, stopp. Halt, stopp. Ich fühle mich, wer ist deine Community und was wollen die von mir? Ja, vielleicht interessieren sich einige für Saisonkalender, aber die sind doch bei mir für Rezepte. Also gebe ich ihnen Rezepte. Also ist das erste Produkt kein Saisonkalender.
Richtig.
Warum habe ich mich ich habe mich anderthalb Jahre in diese Idee verliebt, diesen Saisonkalender rauszubringen und hatte schon, was meinst du, wie viele Entwürfe ich schon hatte? Und das kann ich ja extremst gut, mich dann in Designs verlieren und in Details und wie machen wir die Ecken und Kanten. Aber das Ding ist, meine Community ist da, weil sie Rezepte möchte.
Richtig.
Also gebe ich ihnen Rezepte. Bei dir, du bist italienisch rezeptlastig. So, was gibst du ihnen? Ein Kochbuch mit italienischen Feierabendgerichten plus ein Gewürz, der heißt der Italiener. Und das ist die Überlegung sogar noch, die vor deiner ist. Wer ist da? Wer möchte überhaupt etwas von mir haben? Du hättest jetzt auch ein Haargel rausbringen können.
Absolut. Ne?
Aber also, bringt dir jetzt nicht so viel.
Definitiv. Also du machst dir sicherlich Gedanken zu deiner Zielgruppe. Das spielt so ein bisschen bisschen mit einher. Ne?
Aber das machst du, Daniel. Aber ich habe mit meinem Saisonkalender...
Weil wir eine Community haben. Wenn man jetzt wirklich ein Produkt rausbringen will, brauchst du dich noch nicht wirklich vorher mit deiner Zielgruppe beschäftigen, weil die hast du ja noch nicht.
Ach so, aber wir sprechen ja jetzt, alle, die zuhören, hallo, genau, liebe Zuhörer. Wir sprechen über uns und alle, die zuhören, kommen wahrscheinlich aus dem Food-Bereich, haben Food-Accounts oder Accounts auf Instagram.
Genau, machst du dir Gedanken, was ist deine Zielgruppe? Ja. Klassischerweise machst du dir Gedanken, was ist ein konkretes Problem oder was ist dein Produkt, was du rausbringst? Was könnte eine technische Innovation sein? Und dann guckst du, welche Zielgruppe gibt es dafür?
Ja.
Du kannst aber, ob du so rum oder so rum guckst, dein Produkt muss zu einer bestimmten Zielgruppe passen.
Oder zu deiner Community, und alle, die uns zuhören, haben einen Instagram-Account, weil wir Kochen und Kohle in der Regel über Instagram promoten. Also moin.
Genau, ganz genau. Und dann, wenn du eine Idee hast und die passt auch vielleicht zu deiner Zielgruppe, die löst ein konkretes Problem oder ist so technisch innovativ, dass es so, oder generell innovativ, dass es eine tolle Idee wäre, sowas rauszubringen, dann gehst du den nächsten Schritt und dann machst du erstmal so ein bisschen Marktanalyse. Schaust, gibt es sowas vielleicht schon rechts oder links neben mir? Was macht der Wettbewerb, was vielleicht ein ähnliches Produkt ist, was ein ähnliches Problem löst? Macht es überhaupt Sinn, noch so ein Produkt rauszubringen? Nur weil es jetzt von mir kommt, heißt es ja nicht, dass es besser ist oder dass die Leute es kaufen. Also wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, ich würde jetzt ein Auto rausbringen, wäre die Konkurrenz ziemlich groß. Die Leute kommen auch so von A nach B. Also das wäre jetzt nicht so eine tolle Idee für ein neues Produkt.
Ich finde, da widerspreche ich dir etwas, weil du mir zu allgemein jetzt hier bist. Also das stimmt, was du sagst.
Wenn wir jetzt wirklich davon sprechen, neue Produkte rauszubringen, bei null anzufangen.
Aber Problemlösung bei meinem Kochbuch, es gibt wie viele Kochbücher auf dem Markt? 80 Milliarden. Es geht darum, dass es
meins. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Gewürz sprechen und ich bringe ein Gewürz raus, was es bei jedem anderen Gewürzhersteller auch schon gibt.
Es gibt,
aber
Daniel.
Wenn ich Pasta Allrounder rausbringe.
Nee, es gibt bei jedem irgendwie italienische Gewürzmischung.
Aber es gibt keinen Italiener.
Guck mal bei den anderen. Aber der Italiener ist für mich das Gleiche. Und ich weiß, dass es anders ist jetzt von der Zusammensetzung, weil ich mich mit dir ausgetauscht habe. Aber als Außenstehende ist für mich der Italiener das Gleiche wie Italian Allrounder, wie italienische Gewürzmischung.
Also du musst dich auf jeden Fall, in jedem Fall musst du dich vom Wettbewerb abheben. Das ist ganz wichtig. Ne? Du musst halt schon schauen, wer ist denn deine Konkurrenz und wie hebst du dich von denen ab? Bei einem Kochbuch ist das ja ganz klar. Das ist dein Kochbuch, das hat kein anderer. Ne? Und wenn jemand, wenn du jetzt irgendwie, ich sag mal, du bringst irgendwie, eine Backform raus. Ne? Mhm. Ganz pragmatisch. Was kann deine Backform besser als andere Backformen? Da musst du dir die Gedanken machen. Ne? Deswegen machst du ja eine Wettbewerbsanalyse. Du guckst, was gibt es für Backformen. Es gibt Silikonbackformen, es gibt Keramikbackformen, es gibt was auch immer. Gibt es vielleicht eine besondere Form, die du rausbringen willst, die es so noch nicht gibt? Das könnte ja ein super...
Oder etwas, was dich an den bisherigen Produkten, die auf dem Markt sind, so gestört hat, dass du sagst, das will ich ändern. Die geht immer, ich sage jetzt irgendwas, ich bin ja nicht so eine Backqueen, aber die Form geht immer nach links auf und eigentlich brauchst du genau die Form, die nach rechts aufgeht.
Ja,
ne?
Ganz genau.
Und dann sagst du, genau das mache ich jetzt, weil alle gehen nach links auf und es nervt mich, weil ich...
Deswegen, du musst immer nach rechts und links gucken auf dem Markt, was ist denn überhaupt schon da, was kann ich da noch, wo finde ich meinen Platz? Das ist halt ganz, ganz wichtig. Wenn du dir Gedanken zum Produkt gemacht hast, du kannst auch erst eine Marktanalyse machen und dann ihren Rückschluss ziehen und zu schauen, okay, da fehlt noch etwas und ich könnte das rausbringen, weil ich habe das Know-how dafür oder ich habe die Leidenschaft dafür, so ein Produkt für diese Nische rauszubringen oder für diese Lücke am Markt rauszubringen. Ich habe doch schon eine Lücke, ich verrate sie jetzt hier nicht, weil ich schon da dran bin, die rauszubringen. Und wenn das da ist, dann werde ich darüber sprechen. Ich weiß, ich habe das an einer der ersten Folgen schon mal angeteasert. Aber wenn ich das Produkt rausbringe und das rausbringen kann und den richtigen Partner dafür habe, das wäre schon ziemlich krass.
Mm. Ja, das ist schon cool. Also es gibt ja auch einige große YouTuberinnen vor allen Dingen, ob es jetzt Sally, ob es Kiki ist, die halt wirklich einen großen Shop mit eigenen Produkten haben. Es gibt auch einige kleinere Accounts, die haben das natürlich schon auf...
Und die verkaufen halt größtenteils über ihre eigene Marke. Ne? Die kaufen, weil die sind Kiki, da steht, oder die sind Sally, da steht dann Sally drauf auf der Backform, das ist eine Backform. Da steht, das ist ein Silikonspatel, das ist eine Pfanne, das ist alles dasselbe. Ne? Also das ist jetzt kein großartiger USP, weil die Backform plötzlich anders ist. Sondern da steht einfach Sally drauf, man vertraut.
Meinst du,
der.
Das ist so?
Das ist so.
Ja. Ich habe mich damit jetzt gar nicht so auseinandergesetzt.
Ja, doch, die haben ja so viele Produkte. Es ist ja nicht jedes einzelne Produkt so unfassbar innovativ, dass es besser als die Konkurrenz.
Es ist so ein gebreites Sortiment, dass man sagt, wenn ich den Kochlöffelchen...
Genau, ich finde Sally so toll, ich kaufe mir jetzt das, was sie immer in ihren Videos benutzt, damit die Torten genauso backen kann, wie sie backt.
Und
das
was
ist auch gut so. Das funktioniert, das ist super.
Und es klappt ja trotzdem nicht. Also nicht immer, weil die sind ja trotzdem aufwendig.
Ja, ich bin auch keine Tortenmaus. Ich bin auch lieber am Kochen, weil da kann ich am Ende noch kurz bevor ich serviere, noch alles retten. Oder versauen, je nachdem.
Tortenmaus?
Ja, ich bin keine Tortenmaus.
Cutie.
Ja, ne?
Ja.
Food Facts der Woche.
Kommen wir zum Fun Fact der heutigen Folge. Und zwar eines meiner Lieblingsprodukte, Knoblauch.
Oh, meins auch.
Ja, und zwar, Fun Fact ist ja immer, drei Fakten nenne ich. Zwei sind falsch, einer ist richtig. Und du und der Zuhörer kann jetzt mal herausfinden, welcher davon denn der richtige ist.
Außerdem heißt es Food Fact.
Food Fact. Food Fact. Ich finde Fakt. Es hört sich einfach besser an.
Okay.
Das ist Fakt. In Island, da machst du ja gerne Urlaub, gibt es eine Höhle, in der seit Jahrhunderten natürlich fermentierter Knoblauch wächst, der als Delikatesse gilt.
Okay.
In Italien, machen wir heute eine Weltreise, gibt es eine Kirche, in der statt Weihrauch Knoblauch verbrannt wird, um böse Geister zu vertreiben.
Ja.
Knoblauch war vor langer Zeit im Mittelalter und in Ägypten so wertvoll, dass er sogar als Zahlungsmittel verwendet wurde.
Boah, Daniel. Also.
Island, Italien. Mittelalter Ägypten.
Das mit Island schließe ich aus.
Hast du den da nicht gesehen, diesen natürlich fermentierten Knoblauch?
Nein, weil Island relativ groß ist tatsächlich und er auch nicht in jeder Höhle drin war. Aber Island ist halt so eine karge Landschaft. Es wächst halt so kaum was. Alles, was
deswegen
da wächst, sind Lupine.
Das steht ja nicht umsonst.
Aber
Höhle.
Das Ding ist halt, es ist Iceland, Land des Eises. Und auch Knoblauch ist halt. Und ein Fermentationsprozess hat was, glaube ich, mit Wärme zu tun. Also es wird schon wärmlich da, wenn du mal einen heißen Sommer hast, hast halt 18 Grad, aber da...
Deswegen ja Höhle, da ist so warm, ne? Vulkan.
Ich sage, A ist falsch.
Okay.
Also das ist jetzt einfach das Ausschlusskriterium.
Mach mal weiter.
So, Italien, Knoblauch mit einer Kirche ausräuchern, das gibt's ja auch bei Vampiren, also warum nicht? Und ist ein Zahlungsmittel... Finde ich, habe ich einfach noch nicht gehört, weil ich habe gehört, dass Salz ein Zahlungsmittel ist. Ich habe gehört, dass Gewürze ein Zahlungsmittel waren.
Aber Knoblauch ist doch auch lange haltbar.
Ja, also ich finde dieses, sag noch mal den B, sag nur noch dies vor, ich entscheide mich jetzt.
Italien.
Warum räuchern die das aus?
Um böse Geister zu vertreiben.
Ja, dann mache ich das.
Das ist falsch.
Ach, schade.
Es ist das Zahlungsmittel tatsächlich.
Ehrlich? Ach, scheiße. Ich habe es echt noch nie gehört mit dem Zahlungsmittel.
Ja, ich habe es vorher auch noch nie gehört. Ich habe es extra kontrolliert und nochmal recherchiert und es ist so.
Hast du auch geguckt, ob ChatGPT dich nicht anlügt?
Ja, habe ich. Nämlich deswegen, wir haben gerade herausgefunden, ChatGPT lügt. Wir machen diese Funfacts nämlich gerne mit Unterstützung von ChatGPT und Jasmin wurde gerade angelogen.
ich hab dann versucht zu kontrollieren. Er so, oder sie, für mich ist ChatGPT sie, aber ist ja auch egal. Meinte so, nee, sorry, jetzt hast du mich erwischt.
In diesem Sinne, weiter geht's. Also, wenn wir jetzt die Recherche gemacht haben, dann geht's an die Planung. Ne, wie gehen wir da überhaupt voran? Wir müssen ja auch erstmal gucken, produzieren wir selber? Ne, brauchen wir einen Partner? Wo ist dieser Partner? Wo produzieren wir? Wie funktioniert das? Wie verkaufen wir das Ganze? Machen wir das in Eigenvertrieb, in Eigenlogistik? Suchen wir uns noch einen Logistiker? Das müssen wir alles planen. Wir müssen strukturieren, wir müssen vielleicht schon mal so einen groben Zeitplan haben, wann wir was brauchen. Ne? Oder was fallen dir noch für Ideen ein?
Und ich bin, also mein Tipp, ich bin ein absolut visueller Mensch. Ich brauche, also auch damals schon im Studium, wenn ich irgendwas gelernt habe, ich habe immer nur mit Mindmaps gearbeitet.
Ich
glaube, Mindmaps sind out mittlerweile.
Keine Ahnung, aber das ist der Shit.
Aber
der
ich kann,
Shit.
Also sobald, wenn ich es nicht erstens selber mit meiner Hand schreibe, also ich habe immer, wie ich das immer mache, wenn ich neue Projekte habe, ich nehme mir einfach ganz viele weiße DIN A4-Zettel und mache quasi auf jedem Zettel von mir aus. Einer heißt dann Logistik, einer heißt so, ich mache das später auch digital. Ich arbeite mit Trello und bin da jetzt so seit einem Jahr ungefähr dabei, zwei Jahren und finde es wirklich gut zum Strukturieren. Ich muss aber es einmal aufschreiben, dass es drin ist. Plus, wenn ich es aufgeschrieben habe, ist die To-Do aus meinem Kopf raus, weil sie ja auf dem Zettel ist.
Ich liebe
und
Mindmaps.
Deswegen ist das halt ganz, 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 ganz wichtig. Also ich brauche dieses Visuelle. Von Mindmaps sind mir mittlerweile zu klein geworden. Also entweder du hast ein riesiges Plakat, wo du ein Mindmap
machst.
Aber es gibt
doch Apps da, also es gibt doch so
Tools.
Ja,
ich bin nicht so digital versiert.
Ich schwör's dir, ne? Ich habe jetzt noch vor meinem Auge im Kopf die Mindmaps aus meinem Masterstudium. Ich habe nämlich...
Echt? Okay, krass.
Ist ohne Witz, ne? Ich hab in der Schule immer Probleme gehabt. Ich war jetzt nicht schlecht, aber ich war auch nie der Beste in der Klasse. Und in meinem Masterstudium ich habe komplett rasiert, ne? Ich hatte einen Schnitt von 1,5 oder so, weil ich hatte ja Sales und Marketing studiert.
Ich habe mit 1,1 abgeschlossen.
Krass. Ne, was mich halt super interessiert hat. Und dann habe ich habe nur wegen Statistik so, weil Statistik ist echt scheiße. Ne, auf jeden Fall habe ich mir zu jedem Kurs Mindmaps erstellt und mit diesem wirklich jedes Skript aufgearbeitet, jedes Thema aufgearbeitet und möglichst klein und jedes einzelne Ding mit Bildern. Und ich sehe jetzt noch diese Leuchte, wo dann da steht irgendwie internationaler Vertrieb oder was für verschiedene Marketingstrategien es gibt und sowas. Weil das, ich habe das 2-3 Mal durchgelesen und ich brauchte nur ein Wort und dann wusste ich, was dahinter steht. Total genial.
Ja, nein, nicht nur so, sondern bei mir geht dann wirklich so eine Wolke im Kopf auf, wo ich dann halt wirklich die Vernetzung sehe und weiß nochmal, genau. Und das war, ist halt auch, wenn man halt auch die mündlichen Prüfungen hatte oder sowas, war es halt auch dann so einfach, weil manchmal habe ich mir das dann halt auch so spontan aufgemalt. Egal, okay, ab vom Thema, aber also Trello kann ich empfehlen als Strukturierung, als digitale Strukturierungstool sozusagen. Ich mache das immer mit Zettel und dann musst du einmal Überschriften finden, zum Beispiel Versand. Und dann, was gehört alles zum Versand? Na, dann hast du, weiß ich nicht, Einpacken, Verpackung und dann kannst du irgendwie nach und nach so kleine Häkchen dran setzen. Genau. Und ich finde, das ist das schönste Gefühl, wenn du an so kleine Häkchen machen kannst oder es durchstreichen kannst. Na, und das ist, weißt du, was ich sogar mache häufig? Also ich bin ja To-Do-Listen-Fan.
Ich weiß, was du machst. Du machst To-Do-Liste erstellen, schreibst das auf einer To-Do-Liste und streichst es direkt durch, damit du schon was durchgestrichen hast.
Ja, weil ich schon erledigt habe und dann muss ich, ich mache das jetzt noch, wenn ich zum Beispiel sage, ich muss noch 5 Mails beantworten, dann habe ich die beantwortet, dann schreibe ich meine To-Do-Liste für den Tag und dann schreibe ich Mail beantwortet und dann streiche ich es direkt durch.
Stark. Damit, guck mal, wie gut ich dich schon kenne, ey.
Wahnsinn. Echt, Chris, warum wusstest du das? Hab ich das schon erzählt?
Nein, aber ich hätte es mir denken können jetzt.
Ich lieb das
einfach. Ich dachte, du schreibst To-Do-Liste erstellen, Mails beantworten, machst Streichzeug bei alles durch.
Nein, To-Do-Liste streiche ich nicht durch. Ich schreibe dann aber auch für jede, ich mache nicht nur Mails beantworten, sondern ich schreibe dann Mails von, dann habe ich ja schon 5,
stark,
wenn
stark,
ich 5
stark.
Mails beantwortet habe, dann kann ich die direkt durchstreichen. Krass. Und dann habe ich schon 5
dann hast du 5 von 7 Aufgaben erledigt, geil.
Ja.
Richtig gut. Also wir haben es jetzt immer strukturiert. Wir haben unser ganzes Projekt strukturiert und dann geht es, sage ich mal, um den Prototypen. Wir haben schon vielleicht ein Design gemacht. Entweder wir können einen Prototypen selber basteln oder selber herstellen mal. Oder wir lassen das Probe bauen oder
ich sag dir meinen Werdegang. Ich habe alles ausgetestet. Ich hatte ja wirklich keine Ahnung und habe gesagt, gut, ich hole mir Angebote aus dem europäischen Ausland.
Mhm.
Angebote aus tatsächlich auch China.
Oha.
Und weil ich eigentlich kategorisch abgelehnt habe in Deutschland, nicht weil ich das schlecht finde, sondern weil ich dachte, das ist eh viel zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Weil ich hatte 2, 3 Angebote reingeholt, das war halt so utopisch, das lohnt sich halt null. Und ich kann halt sagen, was ich gemacht habe, ist tatsächlich in Deutschland /Bielefeld habe ich produziert.
Mhm.
Alles, was ich bis jetzt gemacht habe. Und es wird auch hier in Bielefeld versendet. Also es ist ein richtig regionales Produkt. Es wird hier gedruckt, versendet.
Stark.
Und ich bin so froh, dass ich die anderen Möglichkeiten auch für mich ausgetestet habe, ist vollkommen in Ordnung. Aber dass ich im Endeffekt wirklich darauf zurückgegangen bin, dass ich sage, es bleibt in Deutschland, es geht sogar regional, es zieht sich so ein bisschen zusammen.
Ja.
Ich finde, es ist nicht immer möglich, das wirklich regional zu machen. Ich finde es halt schön, zum Beispiel, dass mein Lager hier ist, dann fahre ich mal hin, kann mal ein paar Bücher signieren.
So ein bisschen die Story finde ich halt auch schön bei dir. Ne? Du kommst ja selber aus Bielefeld, du produzierst hier, du tust etwas für die Stadt. Ne? Du bekommst davon ja auch viel und du gibst was zurück und das passt halt super zu dir. Es ist halt eine schöne Geschichte, die man erzählen kann.
Ja.
Und da wäre ich auch bereit, ich sag mal, dass es dann vielleicht 1-2 Euro mehr kostet als irgendwas aus China. Aber dafür kannst du sagen, guck mal hier, das wird dort produziert, wo ich lebe. Das kommt aus meiner Region. Das ist von mir für dich aus dem Umfeld, in dem ich lebe.
Ja.
Ist eine geile Sache.
Also ich meine, man muss halt jetzt auch nicht so illusorisch sein und sagen, also das meiste, was wir hier in Europa, in Deutschland kaufen und konsumieren, ist halt aus China. Selbst wenn da manchmal Made in Germany draufsteht, ist der letzte Stempel noch aus Germany oder der letzte Knopf. Aber
ist ja trotzdem schön, wenn es auch eine andere Richtung geht.
Genau, und ich habe es halt wirklich geschafft und da bin ich halt auch wirklich stolz drauf, dass das halt wirklich ein rein deutsches Produkt ist, sogar größtenteils regional und auch hier versendet wird. Ich in mein Lager fahren kann, denen mal sagen kann, mal eine Unterschrift reinsetzen kann.
Schneller hier.
Oder halt mich auch mit den Leuten damit austauschen. Ich liebe ja auch den persönlichen Kontakt. Ja. Ich meine, wir sind so viel in der digitalen Welt unterwegs und dann finde ich es halt schön, wenn du halt auch vor Ort Leute hast, mit denen du zusammensitzen kannst und Sachen besprechen kannst.
Absolut.
Und das finde ich auch schön und das ist halt auch eine Option. Und ich glaube, man sollte sich nicht, also das war halt meine Angst von Anfang an, das wird ja eh nichts in Deutschland, das lohnt sich nicht, das stimmt gar nicht so. Also es kommt natürlich auf jede Produktbranche an, ich kann das gar nicht so pauschal sagen, aber ich habe jetzt auch von vielen hier gehört, hier aus meinem Coworking, die halt so Startups haben, die Produkte, die haben auch viel hier in der Region, in NRW gefunden. Und anscheinend geht es halt auch und das ist halt cool. Also ich finde es einfach, das macht Spaß.
Also wenn du das finale Produkt jetzt, sag ich mal, hast, du hast einen guten Partner gefunden, der das super produziert, wie du es gerade erzählt hast, dann ist ja letzten Endes nur noch ein Schritt zu gehen, wenn du alles schon erstellt hast. Du hast eine Seite, die alle rechtlichen Bedingungen erfüllt. Ja. Du hast einen Partner, du hast ein Produkt, was steht. Dann geht es ja eigentlich an den Produktlaunch. Und dann ist ja erstmal wichtig, ne, eine Vertriebs- und eine Marketingstruktur aufzusetzen. Also einen Vertrieb in unserem Fall gibt es ja erstmal nicht, sondern bei uns steht das Marketing in erster Linie. Das heißt, du machst dir Überlegungen, okay, wie erfahren die Leute von meinem Produkt?
Ja.
Und da habe ich das zum Beispiel bei deinem Buch sehr, sehr schön gefunden. Da hast du ja richtig Rambazamba gemacht auf deinem Kanal, hast verschiedene Bücher schon vorab verschickt, glaube ich, ne? An Follower, hast deren Feedback genommen, daraus dann wieder Content erstellt und ne, hast wirklich die Leute heiß gemacht auf diesen Produktlaunch. Und ich glaube, dass dadurch echt viele dann in den ersten Tagen mit einem gesonderten Rabatt oder vorbestellt haben, zugegriffen haben. Und wenn man das nicht macht und jetzt einfach nur sagt, hier ist jetzt mein Produkt, dann wird das nicht so funktionieren, als wenn du da so Gas gibst, wie du es getan hast.
Also was tatsächlich stimmt und das ist so krass, wenn du das Gefühl hast, dass es auf deinem Account schon, also wenn du es nicht mehr sehen kannst, dann hat noch lange nicht jeder mitbekommen, weil nicht jeder sieht die Story jeden Tag und verfolgt alles. Das ist halt so ein passives Konsumieren. Und viele, also bei mir wird ja jetzt, die Produkte werden so, ich mache gar keine Werbung. Wann mache ich da mal Werbung? Alle 8 Wochen mal.
Ja.
Und die werden trotzdem die ganze Zeit noch verkauft. Also, ne, aber gerade beim Launch, finde ich, ist es interessant. Du kannst halt ein paar, durch die Vorbestellung zum Beispiel, kannst du halt einschätzen, wie viel Interesse ist überhaupt da. Und dann kannst du natürlich auch deine Abnahmemenge mit der Druckerei zum Beispiel jetzt bei dem Buch dann
ja sogar
ein bisschen bestimmen.
Du kannst ja sogar noch ein bisschen eher dahin gehen und sagen, ey, ich plane gerade ein Buch.
Ja.
Und jeder, der es jetzt schon vorbestellt, kriegt den höchsten Rabatt aller Zeiten, 30% beispielsweise.
Ja.
Dabei hast du es noch gar nicht erstellt. Dabei sind es vielleicht noch 2 Monate, bis es rauskommt. Aber dadurch kannst du dir schon eine Liste aufbauen.
Ja, 2 Monate ist mit Druckereien knapp. Ne?
Ja,
das
oder,
müsste halt 4 Monate,
du weißt,
5 Monate, dann
du weißt,
ist
du weißt,
halt
was
so
ich
krass.
Meine in diesem Zusammenhang. Oder du sagst, ey, ich trage dich hier in den Newsletter ein und du bist der Erste, der das Buch kaufen kann.
Hatte ich auch mit dem Newsletter, der ist mir dann auch finanziell ein bisschen auf die Füße gefallen.
Okay. Was
ist
da passiert?
Es haben sich halt extremst viele Leute für diesen Newsletter angemeldet, dass ich halt monatlich extremst hohe Kosten hatte. Also die gingen in die mehrere Tausende rein.
Für einen Newsletter?
Ja.
Wieso das denn?
Weil da sich so viele angemeldet haben, auf die Warteliste gesetzt haben. Und
warum kostet das denn so viel Geld?
Keine Ahnung. Ich bin mit einem recht niedrigen Plan, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass sich so viele rein und dann zahlst du halt für jeden extra. Und ich habe zum Schluss richtig fette Rechnungen dafür.
Warum machst du
auch
denn so
Lehrgeld?
Was?
Ja, Lehrgeld, Daniel, weiß ich nicht. Es ist halt, du kannst nicht alles überblicken.
Okay, das ist richtig krass.
Das ist halt die Sache. Und was ich noch gerade ergänzen wollte, ist, du hast diesen ganzen Prozess, nämlich mit Shopaufbau, eigenes Produkt, du hast alles ready und dann bist du eigentlich schon erschöpft. Und dann geht aber eigentlich der Launch los.
Ja.
Und manchmal, also das ist schon gut, wenn du das...
Du musst die Euphorie aufrechterhalten, auch wenn du gar nicht
mehr kannst. Weil eigentlich bist du jetzt mit dem Projekt am Ende.
Ja.
Für alle anderen ist es aber der Beginn. Und das ist halt wie so nach einer harten Prüfungsphase, wo du eigentlich aus der Prüfung kommst und erstmal so 3 Tage irgendwie so...
Du willst sacken lassen, ab auf die Couch und erstmal durchatmen.
Das ist das Miese, weil das geht nicht.
Nee,
für alle
nicht.
Anderen ist das jetzt der Start. Die haben gerade mal das erste Mal von irgendwas gehört und dann beginnt deine Phase.
Du musst noch krasser gehypt sein als vorher.
Richtig, und du musst noch mal richtig, richtig Gas geben. Und das ist auch manchmal ganz schön Überwindung, weil du eigentlich mit deinen Nerven
du
am Ende bist.
Du hast doch für dein Buch, wie viele Reels hast du denn erstellt und Stories? Das war wirklich viel, ne?
Also für meine Verhältnisse viel. Ich weiß, dass es im Gegensatz zu anderen Accounts, die noch krasser werben.
Ja, da gibt's ja auch Launch-Events und
richtig,
so.
Richtig, das
ne?
mache ich halt nicht. Ich möchte halt, also da, ich bin von meiner Art her, ich denke halt, das ist ein schöner Mehrwert für ganz viele. Und wer das möchte, kriegt das auch irgendwo mit. Das ist bei mir im Feed oben angepinnt.
Ja.
Ne? Und deswegen finden die Verkäufe einfach auch statt. Und das ist halt auch gut so. Und ich möchte für den Anfang, wollte ich halt gucken, Leute, die halt wirklich das Buch so gerne haben wollen, weil es richtig Fans sind. Die haben auch einen Einstiegspreis bekommen, wo den du halt auch reduziert auch bei Büchern machen kannst. Er informiert euch rechtlich. Habe ich auch schon einige Mails zu bekommen. Nee, darfst du machen. Immer alles abfragen. Es gibt eine Buchpreisbindung in Deutschland. Informier dich, wie das da ist, wann du wie welche Rabatte abgeben darfst. Nämlich zum Schluss gar nicht mehr so schnell. Wenn du erstmal einen Preis festgelegt hast, ist das nämlich nicht mehr so einfach, den Preis zu variieren oder einen Rabatt von 5 Euro zu geben, weil es eine Buchpreisbindung in Deutschland gibt. Deswegen kosten die Bücher am Flughafen genauso viel wie in der Buchhandlung in der Stadt. Überlegungen, die du auch machen.
Gut zu wissen, wieder was gelernt, stark.
Und, also du weißt ja, dass es eine Buchpreisbindung gibt, aber es gilt auch für Self-Publisher, es ist egal.
Ja, krass.
Na, und das ist halt irgendwie, das sind so Kleinigkeiten.
Ja, also du hast richtig viel Alarm über Videos und Reels gemacht. Du hast ja auch noch die Möglichkeit, ich sag mal, die Bücher oder die Boxen an andere Creator zu senden, die das dann
genau.
in ihren Stories zeigen und ihre Community.
Habe ich ab und an gemacht. Ich muss halt sagen, ich glaube, das ist nicht immer sehr gewinnbringend, weil das sind halt Leute, die mein Buch haben wollen. Die wollen Jasmin. Und wenn ich es dir schicke, so was hat deine Community mit mir zu tun?
Also ich glaube,
bei
vielen funktioniert das. Bei vielen Creatoren funktioniert das ganz gut, um einfach möglichst viele Zielgruppe zu erreichen. Ja, ganz klar. Vielleicht, wenn der eigene Creator jetzt noch kein Buch raus hat, aber man hätte gerne ein Buch, dann kauft man vielleicht das, weil der ihm das empfiehlt.
Nee, ich glaube nicht.
Diese Launch-Events sind halt finde ich ganz, ganz cool an sich, weil halt viele kommen, da kann man viel Content gemacht, wird viel Tararung gemacht und da hat man direkt so, das Buch muss aber gut sein, wenn die sowas machen. Ne? Das ist natürlich auch eine Sache.
Dann,
ja, doch,
ja,
das finde ich.
Bin ja immer,
und du kannst halt noch in Richtung, ich sag mal, auch in Richtung Presse wirken. Na, du kannst so eigene Produkte, kann ich dir sagen, sind oder auch TV-Auftritte sind für viele Zeitungen oder auch Radiosender ein gefundenes Fressen. Wenn du einen regionalen Radiosender hast und du dann sagst, ey, guck mal, ich bringe hier ein eigenes Produkt raus, dann laden die dich ein. Dann gibt es ein Interview oder einen Zeitungsartikel oder sowas. Weil das sind so Stories gerade für diese lokalen Teile, die immer gerne gebracht werden. Ich bin ja auch mit meinen perfekten Dinner-Auftritten mehrmals in der Zeitung gewesen. Auch, dass ich gegebenenfalls eine eigene Pizza rausbringe, war ja auch mal, da gab es ja so damals einen Wettbewerb mit einer Firma, die hier in Bielefeld ansässig ist.
Wer ist das denn?
Ich weiß auch nicht.
Keine Ahnung. Das ist voll schwierig. Wer gehört denn zu Bielefeld?
Es ist nicht Oettinger. Nee, auf jeden Fall. Da sind die Möglichkeiten halt auch da, mal in der Presse ein bisschen zu wirken. Ja, und das sind so die Sachen, die wir dann auch ausschöpfen würden.
Ja, ja.
Ne? Ansonsten kannst du natürlich auch, wenn du eigene Produkte rausbringst, gerade im Online-Kurs-Business ist das ganz oft gemacht, dass es so quasi, es gibt so einen Sales-Funnel, ne? Dass du so möglichst viele Interessenten reinholst und denen etwas Kostenloses anbietest. Wie zum Beispiel einen kostenlosen Online-Kurs. Den guckst du dir dann an, der vermittelt schon so ein bisschen Wissen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass unser Produkt ein Kurs ist, den wir verkaufen wollen, der vermittelt ein bisschen Wissen, der ist so richtig cool, aber wenn du tiefer in die Materie einsteigen willst, dann musst du es kaufen. Und dann hast du die Leute, die erstmal sich den kostenlosen Content reinziehen, die das kostenlose Wissen generieren und dann mehr haben wollen.
Ja.
Und so generierst du die Verkäufe. Und darauf schaltest du dann quasi Ads.
Und weißt du, was ich aber finde?
Also
und das
Werbung.
Ist halt für jemand, der halt von außen kommt. Für dich sind das ganz normale Begrifflichkeiten, Strategien und Vorgehensweisen. Ich finde, es wirkt immer für jemanden, der nicht aus dem Bereich kommt, abschreckend. Hä?
Du hast recht.
Die will ihr Buch verkaufen, jetzt muss man jetzt 40 Reels machen, um es den anderen aufzudrücken. Jetzt will man einen Online-Kurs verkaufen, jetzt muss man da irgendwie das und das ist so. Nein, es geht halt darum und das ist halt so. Und die Produkte sind vom Kern und das ist, glaube ich, das, was wir noch gar nicht so doll jetzt.
Mhm.
Das ist ein gutes Produkt. Werbung bedeutet nicht, dieses Produkt. Oder ein Launch bedeutet nicht, dass wir Schrott verkaufen wollen und das möglichst vielen verkaufen wollen, sondern wie kannst du Menschen, die von Natur aus skeptisch sind, ich bin der skeptischste Mensch, den ich jemals irgendwie kenne.
Wie kannst du die überzeugen?
Weil es ist ein cooles Produkt, aber sie kennen das Produkt ja nicht.
Genau.
Und das ist es halt. Und weißt du, es ist
geisteskrank,
wie viele, mein Kochbuch, ohne Mist, Daniel, ne? Es sind wirklich jeden Tag so viele Nachrichten, boah, cool, das ist das erste Kochbuch, was ich wirklich nutzen kann, weil so habe ich es konzipiert. Aber für jeden, der da draußen ist, ist es einfach nur schon wieder eins von den 8 Millionen, die hier irgendwo in den Buchhandlungen drinstehen. Und wie kann ich dich davon überzeugen, dass es wirklich was Cooles ist? Ich habe mir Mühe gemacht, ich habe wirklich lange.
Das Stichwort, was man hier nennen muss, ist Kontaktpunkte. In der klassischen Marketinglehre spricht man von ungefähr 5 Kontaktpunkten, je nach Definition und je nach Literatur. Können es auch mal 3 sein, können es auch mal 7 sein. Ich würde sogar behaupten, auf Social Media sind es mehr, weil die Leute viel
skeptischer sind.
Du hast entweder viel weniger, wenn es deine richtigen Fans sind, die dir alles aus der Hand kaufen, wie bei Sally, wie wir es gerade angesprochen haben.
Ja.
Die hat ihre eigenen Fun-Wender, warum soll ich einen anderen kaufen? Da steht Sally drauf, finde ich cool. So, ne? Die kaufen den deswegen. Aber dann hast du natürlich die durchaus skeptischen, die sagen, wie du es gerade gesagt hast, da ist schon wieder ein Buch.
Wo warum? Ich mich ja auch zuzähle.
Genau, warum musst du jetzt genau dieses Buch? Und da heißt es Kontaktpunkte. Man braucht 5 bis 7, sage ich mal, Kontaktpunkte, um auch wirklich einen Sale zu generieren. Das heißt, du musst 5 bis 7 Mal dieselbe Person erreichen mit Inhalten zu diesem Produkt, bis sie es kauft.
Ja. Ne?
Und das musst du ja erstmal schaffen. Du hast ja auch gesagt, man erreicht ja nicht immer dieselben Leute mit der Story.
Ja.
Wenn ich jetzt eine Story hochlade und morgen, dann ist wahrscheinlich die Zielgruppe 50% durchgemischt.
Ja. Ne?
Das heißt, nur die Hälfte sieht die nächste Story am nächsten Tag. Und bis die dann auch wirklich diesen ganzen Content konsumiert haben, den du erstellt hast, niemand wird jedes einzelne Video gesehen haben, was du zu deinem Buch gemacht hast.
Nein.
Ne? Niemand. Und das ist ja auch, deswegen schaltest
du. Doch, du.
Ja, ich, weil ich dein größter Fan bin. Ne, deswegen schaltest du ja auch Ads, also Werbung, ja, auf beispielsweise Google oder vor allen Dingen auf Facebook, dass du halt einfach möglichst viele Leute damit erreichst.
Ja.
Ne? Und dann schaltest du halt Ads, Werbung, damit die Leute erstmal sehen, das ist ein Buch, dann sehen die das nochmal. Und dann sehen die das nochmal, dann gucken sie sich vielleicht genauer an und dann kaufen sie es. Und wenn du das nicht machst, ja, dann kaufen es nur die Leute, die dich sowieso richtig toll finden. Und das ist ja nicht Ziel der Sache. Bei dir mit 1 Million Followern auf Instagram hast du schon richtig viele Leute, die dich richtig toll finden. Da kann man auch von leben. Aber wenn du das wirklich erfolgreich machen willst, ein Produkt rausbringen willst, und das ist ja immer der Hintergrund, warum du es machst, dann solltest du auch schon alle Mittel und Wege ausnutzen können. Und da ist Werbung schalten eines der wichtigsten Themen.
Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen, Daniel?
Ich weiß es nicht. Also wir haben jetzt relativ viel.
Ich finde auch. Ich wollte jetzt auch mal ein bisschen eine Zusammenfassung machen von allem. Ne? Also
genau.
Du hast die Idee, du sollst die Zielgruppe. Also wenn du jetzt erstmal ganz neu, ich will ein Produkt. Was sind die ersten Überlegungen? Welche Zielgruppe habe ich? Welche möchte ich
erreichen?
Erstmal
bringe ich selber ein Produkt raus oder tue ich mich mit einem Partner zusammen.
Wie bei
meinem Gewürz oder mit Büchern mit einem Verlag. Und wenn du wirklich selber ein Produkt rausbringst, hast du gerade gesagt, du musst dir Gedanken über die Zielgruppe machen. Brauchst eine Idee zu einem Produkt, die möglichst ein Problem löst oder die so innovativ ist, dass es das vielleicht so noch nicht gibt. Und wenn man darüber spricht, ob es das gibt oder nicht, schaut man sich am besten mal den Markt an, guckt so ein bisschen nach links und nach rechts. Was macht denn so die Konkurrenz? Ne, da haben wir gesagt, eine Backform. Was machen die anderen Backformen? Warum soll ich auch eine rausbringen? Was kann meine vielleicht besser?
Dann eine Timeline erstellen. Ne? Also plan dir genug Zeit ein. Sag, wenn du, was jetzt ich sagst, ich brauche 6 Monate, dann plan dir lieber 9 ein.
Ja.
Weil es passiert immer irgendwas Unerwartetes, irgendwelche Sachen, die nicht funktionieren. Jemand ist krank von
was
deinen
schief gehen kann, geht
Designern schief. So für 3 Wochen Urlaube. Also das ist schon, plan genug Zeit ein, gib dir genug Puffer, stress dich nicht zu sehr, versuch dir eine Struktur zu machen. Egal, ob jetzt auf A4-Zetteln oder halt irgendwie in digitaler Form, vielleicht auch beides. So, ich brauche einfach beides. Das Digitale ist halt immer da. Das A4-Ding ist halt nur einmal für den Kopf. Und ich glaube, selbst wenn man ein Tief hat, man darf das große Ganze halt nicht
vergessen. Man muss immer
weitermachen.
Dann müssen wir über die Hersteller noch sprechen. Machen wir es selber oder vergeben wir gewisse Teile der Produktion oder auch der Aufgaben? Ja, und dann geht es letzten Endes um den Verkauf, um den Vertrieb. Wir kümmern uns hauptsächlich um Marketing, weil wir müssen ja erstmal die Kunden damit erreichen und die sich dann die Produkte von uns kaufen. Das war's im Grunde. Ne?
Ist ja richtig einfach.
Ist richtig einfach. Jetzt bringen wir alle unsere eigenen Produkte raus und werden Stinke-Millionär. Nee, ich hoffe, die Folge war ein bisschen spannend. Wir haben unser Wissen geteilt und gerade Jasmin hat viel aus dem Nähkästchen geplaudert, was ihre Learnings und Fails der eigenen Produkte, ich sag mal, betrifft. Und wenn dir das gefallen hat und du uns unterstützen willst, verteile gerne Sterne so viel wie du kannst auf den eingängigen Podcast-Plattformen. Das unterstützt uns sehr und hilft uns, den Podcast bekannter zu machen. Und schalt auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns auf dich.
Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
Das war's auch schon wieder mit Kochen und Kohle. Danke, dass du dabei warst. Und wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.